Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ist das dann so die richtige Entscheidung, Sainz gehen zu lassen und Hamilton neu reinzuholen, der sich erstmal ans Auto gewöhnen muss, etc.? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist mal wieder an der Zeit für ein Race-Weekend in 2024, um genau zu sein, das zweite. Und damit herzlich willkommen zur Pre-Weekend-Show für Saudi-Arabien oder Jeddah, besser gesagt. Perke, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe Bock auf die Episode, muss ich sagen.
Ich habe auch Bock. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen, sage ich mal so schön. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Wir haben jetzt wieder, heute ist Media Day, deswegen passt es ganz gut, dass wir heute die Folge rausbringen. Denn es ist natürlich wieder direkt als Anfang der Disclaimer ein Samstagsrennen. Wir haben dieses Wochenende wieder das Rennen am Samstag, Qualifying Freitag. Und weil wir das gefragt wurden, nein, das Rennen wird nicht auf RTL übertragen, direkt auch.
Sehr gut, dass du dran denkst, ich wollte nämlich gerade nachgucken.
Das Rennen wird nicht auf RTL übertragen, macht euch da leider keine Hoffnung für alle, die es im Free TV schauen wollten und aus Deutschland kommen. Das wird nicht passieren, ihr bekommt es nicht for free, ihr müsst euch andere Wege suchen. So, ich stream East und habe ich gehört. Naja, das ist ein anderes Thema.
Hast du gehört, ohne es natürlich jemals zu nutzen.
Das ist ein Geistesblitz, den ich gerade bekommen habe. Weiß ich auch nicht, was da los ist. Aber du hast jetzt gesagt, wir sind in Jeddah. Dann reden wir als erstes über das Rennwochenende oder generell über die News der Woche?
Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den News der Woche an, haken die schnell ab und dann gehen wir zum Ende hin.
Schnell ist
in die tatsächliche Pre-Weekend-Show.
Aber die schnell abhaken, die News, weiß ich nicht. Das sind einige und einige große.
Jeddah ist ein guter Punkt, Perke, weil um Jeddah geht's bei unserer ersten News, die wir haben. Das war auch gestern das TikTok-Video, das YouTube-Short, das Insta-Reel, wie auch immer man es nennen will. Es geht nämlich darum, dass Jeddah ersetzt werden soll, obwohl zu 100% ich mir noch nicht sicher bin, ob es wirklich ersetzt wird oder ob es ein zweites Rennen, sage ich mal, wird. Es geht um eine Stadt namens Qiddiya, die es noch nicht mal gibt. Das heißt, die wird gerade erst gebaut bzw. designt. Und in dieser Stadt soll eine Formel-1-Strecke gebaut werden. Und dazu wurden gestern die Render, sage ich jetzt mal, oder die ersten Animationen, Pläne und alles offiziell veröffentlicht. Diese Strecke sieht krank aus. Ich glaube, viele werden es von euch schon mitbekommen haben auf Social Media. Krank. Also allein das Turn 1, The Blade heißt es, glaube, innerhalb von einer Höhe von 70 Metern ist. Irre.
Ja, 20 Stockwerke hoch und dann auch noch die Hauptgerade ist einfach direkt neben einem Riesenrad. Und das ist nicht nur Stadtkurs oder nicht nur normaler Kurs, das ist eine Kombination aus beidem. Es soll eine Kombination zwischen Stadtkurs und normalem Rundkurs sein. Und diese Bilder, die man davon gesehen hat, sehen crazy aus. Also das ist komplett überladen. Das erinnert mich direkt ein bisschen an so wie ich mir Vegas als erstes vorgestellt habe, komplett überladen, überall Lichter, überall kommt irgendwas her, überall steht irgendwas. Also das ist ganz schön viel, sag ich mal.
Ja, to be fair, Vegas war auch überladen, nichtsdestotrotz.
Ja, natürlich.
aber man muss auch ganz klar sagen, Qiddiya ist nochmal ein Step-Up von Vegas. Also ich glaube, wir haben uns in Vegas schon darüber aufgeregt, dass es gefühlt mehr Show als eigentlich alles andere war. Ich glaube, das wird in Qiddiya noch mal schlimmer werden, wenn das dann tatsächlich fertig gebaut sein sollte und die ganzen Approvals von der FIA, da sind. Ich glaube, das wird noch mal ein ordentlicher, schwieriger Step werden, das Ganze auch sicherheitstechnisch durchzubringen. Aber wiederum stellt sich mir da die Frage, du planst sowas ja nicht und gibst Millionen für die Designs aus, wenn du dir nicht sicher bist, dass du auch das Approval der FIA kriegst, um halt eben diese ganzen Sicherheitskonzepte gerade für die erste Kurve, The Blade, dann tatsächlich auch zu erhalten. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die Millionen ausgeben und dann sagen, das Ding wird wahrscheinlich nicht angenommen werden. Blöd.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei ich hoffe. Also ich will jetzt nicht, dass da irgendwelche Leute Jobs verlieren oder dass irgendwelche Leute ihren Traum nicht verwirklichen können. Aber brauchen wir schon wieder eine Strecke? Also vor allem sollte Jeddah bleiben. Und Jeddah ist jetzt nicht die schlechteste Strecke im ganzen Kalender, die wir haben, muss man ja so sagen. Und wenn das ersetzt werden sollte durch Qiddiya, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und wenn es nicht ersetzt werden sollte und wir zwei Rennen in Saudi-Arabien haben, weiß ich nicht, ob das sein muss. Also ich komme nicht zu einem Schluss, wo ich mir denke, Qiddiya, ja Mann, gebt mir diese Strecke auf jeden Fall. Klar, es ist viel Action, viel drumrum, viel Tamtam. Aber davon haben wir mittlerweile einfach genug. So, und dann, das holt mich nicht ab, dass die erste Kurve 20 Stockwerke hoch ist. So, wofür braucht man das? Wofür braucht man das? Was Höhenmeter angeht, sind wir in Mexiko auch hoch. So, wofür brauche ich 20 Stockwerke?
Also, ich muss ein bisschen disagreeen tatsächlich. Ich finde, es auf der einen Seite echt unnötig, weil es halt eben wieder so wirkt, als wäre es was wie Vegas und wir wahrscheinlich nicht, sag ich mal, Miami dafür verlieren würden, sondern wahrscheinlich eine Traditionsstrecke wie Spa oder irgendwas. Also das ist schon wieder dieser Negativaspekt. Aber vom puren Layout her, finde ich, sieht das Ding absolut genial aus. Also mal unabhängig davon, dass Turn 1 jetzt 70 Meter hoch ist, das eigentliche Layout der Strecke, wie der Circuit aufgebaut ist, sieht super aus, meiner Meinung nach. Das sieht nach geilem Racing aus, schön breite Strecken, es ist nicht zu eng. Das, allein dafür, dass es ein Stadtkurs ist, ist die Strecke echt breit an vielen Stellen. Und es sieht einfach so aus, als könnte es gutes Racing delivern. Es ist halt so die Sache, muss dieses ganze Spektakel ringsrum sein, sag ich mal. Also du sagst es, dass Turn 1 unbedingt 70 Meter in der Luft sein muss und darunter halt riesige Konzerte dann passieren können. Oder dann auf der anderen Seite, du hast diese schnellste Achterbahn der Welt, die dann da um diesen Kurs mit rumgehen soll, wo du dann während des Rennens drauf sitzen kannst und zuschauen kannst. Oder dieses Hotel, was gebaut wird, mit diesem Glas-Infinity-Pool, wo du dann drin schwimmen kannst. Alles ist aus Glas und du kannst dann beim Schwimmen im Pool quasi nach unten auf die Rennstrecke gucken, während die Autos langfahren. Muss das sein? Weiß
ja,
ich nicht.
Das würde ja mein Kopf schon gar nicht mitmachen, wenn ich da im Pool sitze.
Ja, du mit deiner Höhenangst, nee, das wäre sowieso nichts.
Da würde ich mich von fernhalten, auch von Kurve 1 würde ich mich ganz weit fernhalten. Nee, brauchen wir nicht. Wenn wir haben, wie ich schon gesagt habe, Strecken mit viel drumherum haben wir schon. Haben wir auch genug. Da haben allein alle in den USA.
Das ja, reicht es ja ist, schon. Was also, ich find Austin, angeht. Texas geht noch.
Ja, aber also Miami, Vegas.
So. Das ist schon wieder sehr viel, ja, da gebe ich dir recht.
Ja, nee, braucht man nicht. Qiddiya, du hast irgendwo recht. Das Layout sieht jetzt nicht unfassbar schrecklich aus. Das Layout könnte ich mich irgendwo mit zufrieden geben. Da sehe ich jetzt nicht das größte Problem. Aber wir brauchen es einfach nicht. Aber die Formel 1 oder die FIA, sie will halt mehr Geld. Die Strecke würde Geld ohne Ende einbringen. So, und deswegen halte ich es dann doch für sehr wahrscheinlich, dass ja, die Strecke
als kurzer Kontext, nur als kurzer Kontext. Du hast gerade angesprochen, Geld. Jeddah bringt der FIA Formula One jedes Jahr 55 Millionen ein über diesen 10-Jahres-Vertrag, den die mit denen haben. Qiddiya würde das Ganze, glaube ich, nochmal sprengen. Also ich glaube, für Qiddiya würden die nochmal viel, viel mehr Geld bekommen als diese 55 Millionen, die die jetzt für Jeddah kriegen. Also ich denke, das wird passieren. Und auch ja, bei diesem ganzen Sicherheitsthema mit The Blade Turn 1, das wird abgenommen werden. Ich meine, wir haben oft genug darüber gesprochen, wie geldgeil die FIA und Formula One, also Liberty Media, ist. Und ich glaube, auch das wird wieder ein Faktor sein. Vielleicht würde es nicht abgenommen werden, wenn das Ding in Europa wäre oder sonst wo, keine Ahnung. Aber hier ist so viel Geld auch dabei. Stell dir mal vor, die kriegen 100 Millionen für ein Rennen im Jahr. Nee, die nehmen das ab. Keine Chance, wie das nicht abgenommen wird.
Und dann hast du ja auch noch deine besten Leute dran gesetzt, dieses Layout überhaupt zu entwerfen. Ich meine, Hermann Thielke hat das Layout entworfen. Der ist ja der Schöpfer von sehr, sehr vielen Formel-1-Rennstrecken, die wir im Kalender haben. Und es wurde sogar darauf geachtet, dass ein ehemaliger Fahrer seinen Input geben kann. Alexander Wurz hat nämlich seinen Input gegeben, wie ich ja gerade lese. Ehemaliger Formel-1-Fahrer hat geguckt, dass es für Renn-Action auch ansprechend wäre. Das heißt, da holt man auch die besten Leute ran. Das machst du nicht, wenn die Strecke nicht kommt. So einfach ist
es. Ja, eben, genau das ist es. Genau das ist das, was ich auch meine. Und nochmal, das gibt mir auch wieder den Fokus darauf. Ich finde das Layout echt gut. Und ich finde, es kann sehr gutes Racing promoten. Und ich bin sehr gespannt darauf. Was ich allerdings sehr interessant finde bei Qiddiya, ist der Fakt, dass die Posts zum Beispiel gestern von motorsport.com Paid Partnerships waren.
Auch heute
das
von
heißt,
Fernando Alonso, ne?
Auch heute von Fernando Alonso. Das finde ich sehr interessant. Also motorsport.com ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, dann holen sie sich halt, sage ich mal, mit eine der größten F1-Pressen, um das Ganze positiv darzustellen und als gute Sache darzustellen. Aber bei Alonso hat es mich gewundert, weil das Ding ist, Alonso hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, dass der das Geld nötig hat, um das zu machen.
Nee, und Alonso schätze ich auch generell als jemand ein, der so Sachen eher kritisch hinterfragt, als das einfach abzunicken. Aber wenn das Geld stimmt, dann
ich vermute setzt mal, bei manchen das kritische Denken wohl auch aus. Einen siebenstelligen Betrag dafür bekommen haben, dafür für diesen einen Insta-Post.
Ja, davon gehe ich auch aus. Der kann seine Familien allein von dem Post einige Zeit ernähren.
Du, vielleicht kriegen wir jetzt bald eine Anfrage von Kiddia, ob wir dazu was posten können.
Würde ich nehmen.
Digga, stell dir mal vor, die geben dir so, keine Ahnung, 10.000 Bar auf die Hand. Jo, macht mal einen Post zu euren 700 Followern da.
Nehme ich. Sofort.
Also, falls ihr bald ein Paid-Partnership mit Kiddia seht, ihr wisst, was passiert ist.
Oh ja.
Nein, Spaß.
Und dann seht es uns auch nach, aber das Geld kannst du schlecht ablehnen in unserer Situation.
Ja, Mann, arme Studenten.
Arme Studenten.
Gut, kommen wir zurück. Und zwar gehen wir noch mal eine Woche zurück oder eine knappe Woche, nämlich nach Bahrain. Wir hatten ja darüber schon gesprochen, dass Leclerc Probleme hatte. Jetzt steht hier aber ein weiterer Punkt in unserer Notion-Liste drin, und zwar, wie viel fehlte Leclerc in Bahrain tatsächlich? Pekka, du hast da ein bisschen mehr dazu.
Ja, und zwar ist jetzt nicht bekannt geworden, es wurde jetzt einfach gesagt, ja, Charles Leclerc durch diese... Er hatte ja Probleme mit dem Bremsen oder mit der Bremskühlung. Die Bremsen wurden immer zu heiß. Deswegen haben wir die hunderten Verbremser von ihm im Rennen gesehen. Das soll ihm wohl um die 6 Zehntel pro Runde gekostet haben. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 6 Zehntel pro Runde. Wo würde man jetzt rauskommen, wenn man jetzt jede Runde 6 Zehntel einfach mal abzieht und guckt, wo er am Ende landet? Er würde genau 5 Sekunden hinter Max Verstappen landen. 5 Sekunden hinter Max Verstappen, da landet ein Leclerc nicht auch ohne Bremsprobleme. In keiner Welt.
Also ich sag's mal so, ich glaube vielleicht, selbst wenn diese 6 Zehntel stimmen sollten, Max Verstappen hat vorne nicht voll gepusht, das ist schon das Erste.
Hast du recht.
Damit bindest du definitiv nicht 5 Sekunden hinter einem Verstappen. Das andere ist aber, wenn Leclerc 6 Zehntel pro Runde gefehlt haben, wo war das bei Carlos Sainz, die Pace?
No.
Das ist ja die Gegenseite, die ich mir jetzt so denke.
Er hatte ja auch ein
bisschen, Carlos Sainz war ja besser unterwegs.
Ja, aber er hatte ja auch ein paar Probleme hatte er ja. Also ist ja nicht so,
ein paar Probleme, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei Leclerc, sage ich mal.
Das auf keinen Fall.
Und Sainz ist ja auch nur die Pace von Perez mitgegangen. Ja, Perez ist ein Red Bull-Fahrer und er fährt auch diesen Red Bull, diesen RB20. Aber Perez war 22 Sekunden hinter Verstappen. Das ist, ich glaube nicht, dass Leclerc da, also vielleicht wäre er vor Perez gewesen, aber auch nicht mit 10, 15 Sekunden. Ich glaube, das wäre, wenn dann, sehr knapp gewesen in dem Battle da.
Auf jeden Fall. Vasseur hat ja heute auch gesagt, ey, unser Auto ist gut, wir haben in Bahrain gesehen, was das kann. Wir werden auf jeden Fall um Poles kämpfen in den meisten Locations und auch um einige Siege kämpfen können, und Verstappen wird dieses Jahr nicht so dominieren wie letztes Jahr. Könnte man fast so sinngemäß, er hat das nicht so 1:1 gesagt, wie ich es jetzt wiedergegeben habe, das ist klar. Aber so sinngemäß hat er halt gesagt, ey, wir werden dieses Jahr ein paar Mal gewinnen oder um den Sieg kämpfen jedenfalls. Und man ist auf jeden Fall angriffslustig bei Ferrari. Und ach, ich fände es lustig, wenn Leclerc ohne Probleme wirklich 5 Sekunden hinter Verstappen gelandet wäre. Wäre natürlich nie passiert. Es wäre schön zu sehen gewesen.
Also ich bin mal gespannt, wo jetzt Vasseur Ferrari hinentwickelt. Weil das Ding ist, letztes Jahr, das Auto, was wir gesehen haben, wie es entworfen wurde, konzipiert wurde, das war nicht Vasseurs Arbeit. Vasseur hat das Ding übernommen. Das war noch die Arbeit von Binotto aus dem Jahr davor. Jetzt aber, so dieses und vor allem nächstes Jahr, kommt jetzt die Arbeit von Vasseur langsam, sagen wir mal, ans Licht. Und ich bin gespannt, wie gut Ferrari unter Vasseur dann tatsächlich funktionieren wird. Wenn jetzt dieser Step-Up kommt in 2024 und Ferrari jetzt näher dran sein sollte am Red Bull, dann ist das schon Vasseurs Einwirken auf das Team. Aber was ist mit 25? Weil wenn der jetzt ein guter Schritt nach vorne ist, dann stell dir mal vor, die machen das jetzt noch ein Jahr und dann sind sie vielleicht wirklich dran am Red Bull im alles entscheidenden Jahr vor den Regulation Changes. Also ich bin gespannt, was Vasseur mit diesem Team noch so gucken kann. Zu den neuen Regulation Changes.
Ich bin Vasseur-Believer. Ich glaube an Vasseur. Ich halte viel von Frederik Vasseur. Ich glaube, der wird Ferrari auf jeden Fall in die richtige Richtung entwickeln. So, wenn du so einen kleingiftigen Dom da an der Spitze hast, dann muss das funktionieren. ich halte wirklich viel von ihm. Ich glaube, der wird Ferrari auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung bringen. Ob das jetzt ein WM-Titel kurzfristig oder langfristig sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, es geht schon mehr in die Richtung als in den letzten Jahren immer.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das dann sich natürlich 2025 mit Sir Lewis Hamilton auswirkt, weil Carlos Sainz ja dann eben nicht mehr da ist. Aber ich bin auch gespannt, wie Carlos Sainz jetzt über das Jahr performt, weil, stell dir mal vor, Carlos Sainz wird jetzt letztendlich Dritter in der WM oder Zweiter und hat ein absolut phänomenales Jahr. Ist das dann so die richtige Entscheidung, Sainz gehen zu lassen und Hamilton neu reinzuholen, der sich erstmal ans Auto gewöhnen muss, etc.? Oder wäre es dann schlauer gewesen, das für 26 vielleicht zu tun?
Das ist jetzt kein anderes Thema, da bleibe ich jetzt. Da stelle ich dir doch direkt die Frage. Glaubst du jetzt allein bei Rhein, da wird irgendjemand auch nur irgendein Irrelevanter aus der Boxencrew so sein, der, keine Ahnung, der den Wagenheber hebt, damit das Auto oben ist beim Boxenstopp, ja? Irgendjemand wird sich doch bestimmt gedacht haben, schon in Bahrain, scheiße, war das die richtige Entscheidung, so wie Sainz das ganze Wochenende gefahren ist. In der ganzen Crew, du wirst mir nicht erzählen, dass es nicht mindestens einen gibt, der an der Entscheidung zweifelt, Sainz gehen zu lassen und Hamilton dafür zu holen. Es wird Zweifel geben.
Ja, und also wenn es wird Sainz definitiv so Zweifel geben, aber
Zweifel immer größer.
Das Ding ist, Hamilton muss es halt auch beweisen. Ja, Hamilton ist nicht mehr in seiner Prime. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Hot Take, aber es tut mir leid, Hamilton ist nicht mehr in seiner Prime für mich. Das war halt absolute Peak-Mercedes-Zeit 2019, 2020. Und jetzt ist er halt so, er hat jetzt auch seit 2 Jahren kein Rennen mehr gewonnen. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch noch überhaupt was wird oder ob es dieses Jahr dann auch wieder nichts wird. Es ist halt so, ja, wie bei jedem Großen, sage ich mal, auch bei Vettel es am Ende war, weißt du? Du hast so deine glorreiche Zeit mit deinen Siegen vorbei und dann kommst du so halt immer ein bisschen mehr zurück. Und Vettel bei Aston Martin hat dann am Ende auch gefühlt nur noch 2 Podien geholt und das war's dann, bevor er retired hat. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ob Hamilton wirklich bei Ferrari dann komplett durchstartet und alles in Grund und Boden fährt oder ob es dann vielleicht nur so der letzte Schritt vorm Karriereende wird. Keine Ahnung.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Was auch spannend zu sehen sein wird, du hast Hamilton angesprochen, er geht zu Ferrari, er hinterlässt einen offenen Sitz bei Mercedes. Über den reden wir jetzt. Denn da gab es in der vergangenen Woche sehr, sehr verrückte Gerüchte, die immer mal wieder laut wurden. Und da geht es um Max Verstappen. Um Max Verstappen zu Mercedes. Und es ging auch darum, dass Jos Verstappen sich mit Toto Wolff getroffen haben soll oder die auf jeden Fall intensiver miteinander geredet haben sollen. Vielleicht über den Mercedes-Sitz, vielleicht nicht. Es geht um das Horner-Ding, was wir jetzt nicht nochmal groß aufmachen wollen. Das haben wir in den letzten Wochen oft genug besprochen, was da passiert ist. Aber das Horner-Ding, der Horner-Skandal, spaltet das Team natürlich, was die Medien jedenfalls berichten, in 2 Lager, in dieses Horner-Lager und in dieses Dr. Helmut Marko-Lager. Und in diesem Dr. Helmut Marko-Lager ist eben Max Verstappen, beziehungsweise generell die Verstappen-Familie. Das Tischtuch zwischen Jos Verstappen und Christian Horner ist auf jeden Fall zerschnitten. Seitdem Jos Verstappen auch gesagt wurde, ja, er stellt sich als Opfer hin, obwohl er der Täter ist und so weiter und so fort. Also die Beziehung zwischen der Verstappen-Familie, besonders natürlich Jos Verstappen und Christian Horner, scheint nicht mehr so gut zu sein. Und natürlich wurden dann Stimmen laut, ey, vielleicht geht Max Verstappen einfach von Red Bull weg.
Genau. Das Ding ist, es ist halt auch eine Klausel im Vertrag aufgetaucht, ne? Und das ist so das Ding. Ich habe hier eine schöne Auflistung von Events gerade auf dem Handy offen. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. An exit clause exists in Max Verstappen's contract that allows him to leave Red Bull immediately. According to this clause, he is free to leave if Helmut Marko leaves Red Bull. Dann hat Helmut Marko dazu gesagt, as far as I'm concerned, I won't stand in Max's way. Also so viel zusammengefasst, Verstappen kann Red Bull jederzeit verlassen, sollte Dr. Helmut Marko Red Bull verlassen. Und Dr. Helmut Marko hat gesagt, ey, ich stehe den Jungen nicht im Weg, von mir aus soll er machen. Daraufhin, Toto Wolff met up with Jos Verstappen in the paddock. He initially downplayed the meeting, but when he was asked if Max Verstappen could end up at Mercedes in 2025, Wolff replied, anything is possible. So, das heißt, Jos Verstappen und Toto Wolff haben sich getroffen. Dann wurde Toto Wolff gefragt, ey, ist Max eine Möglichkeit für 2025? Und er hat nur gesagt, alles ist möglich. Das Ding ist, dann Jos Verstappen und Christian Horner. There is tension here while he remains in position. The team is in danger of being torn apart. It can't go on the way it is. It will explode. He is playing the victim when he is the one causing the problems. Das hatten wir in der letzten Episode schon besprochen, dass eben Jos Verstappen Horner als Schuldigen für alles sieht und solange er nicht letztendlich geht, das Team weiter einen katastrophalen Zustand haben wird. Dann Jos Verstappen reportedly informed friends that his son will leave Red Bull if Christian Horner remains in his position as team principal. Despite this, Horner has consistently expressed his determination to stay in the role. Das heißt, Jos Verstappen hat im Freundeskreis gesagt, yo, Max verlässt Red Bull, sollte Christian bei Red Bull bleiben. Dann hatten wir auch privat schon drüber gesprochen, Jos Verstappen wird dieses Wochenende jetzt nicht in Jeddah sein, nach seinem Streit mit Christian Horner in Bahrain. Er hat sich zwar auch entschuldigt, Jos Verstappen bei Christian Horner, aber er ist nicht in Jeddah dieses Wochenende. Und um nochmal alles zu toppen, Ford is currently checking whether they already agreed. Ford is currently checking whether the already agreed partnership with Red Bull can still be dissolved. The bosses in Detroit are rumored to have no interest in getting involved in the drama at Red Bull. Das heißt, wir haben ja alle mitbekommen letztes Jahr, dass Ford einen Engine-Deal mit Red Bull gemacht hat für 2026? Glaube ja, ne? Die wollen jetzt ehrlich wieder aussteigen aus dem Ganzen und gucken, ob die da irgendwie rauskommen. Also, das ist so crazy, vor allem, wenn du dann so bedenkst, sollte Helmut Marko gehen, ist auch die Frage, was ist mit Adrian Newey? Wo geht der hin? Also, es ist einfach nur crazy. Und ich bin gespannt, wo dieses Thema uns noch hinführen wird.
Das ist wild. Klar, muss man sagen, die Aussagen kamen halt alle von Jos Verstappen. Max Verstappen hat sich da noch gar nicht zu geäußert. Ich gehe auch nicht davon aus, dass sich Max Verstappen dazu überhaupt äußern wird oder irgendwas sagen kann, wo man jetzt viel interpretieren kann. Der wird einfach sagen, ja, keine Ahnung, der wird halt nichts öffentlich sagen dazu oder nichts Aussagendes dazu sagen. Und ich glaube auch, solange er bei Red Bull die Perspektive bekommt, im besten Auto zu sein. So 25 Wörter im besten Auto sein, wenn er bei Red Bull bleibt. Solange wird auch ein Verstappen bei Red Bull bleiben. Das, am Ende ist Jos Verstappen nicht der Fahrer, der gerade für Red Bull fährt. Das ist immer noch Max Verstappen. Auch wenn Jos Verstappen natürlich einen großen Einfluss auf seinen Sohn hat. Am Ende ist es immer noch die Entscheidung von Max. Und solange er die Perspektive hat, bei Red Bull so unangefochten Weltmeister zu werden und jeden Rekord zu brechen, so lange wird er, glaube ich, relativ egal, was passiert, nicht von Red Bull weggehen.
Also ich glaube auch noch nicht dran, weil das Ding ist, wenn du gerade siehst, wo Mercedes ist und Mercedes auf einmal nur dritte oder vierte Kraft ist, dann wechselst du nicht von einem Championship-Winning-Auto, was eine halbe Sekunde schneller ist als alle anderen, einfach zum dritten Team, nur weil du, ich sag jetzt mal, einen kleinen Beef mit dem Team-Principal hast. In sehr großen Anführungszeichen diese Aussage jetzt natürlich, ne? Wohlgemerkt. Ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, dass Verstappen weggehen sollte. Wir haben ja oft darüber geredet, dass wenn er irgendwo hingeht, Mercedes so das Wahrscheinlichste sein würde.
Ja.
Aber irgendwie, ich denke auch nicht, dass der Moment jetzt richtig wäre, um nächstes Jahr zu wechseln. Also wenn, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass ein Change für 2026 realistischer wäre als jetzt 25. Weil 26 kommen halt die neuen Regulations und das ist einfach eine viel größere und offene Chance letztendlich für alle Teams oder für alle Fahrer beim Wechsel.
Aber dann ist halt die Frage, wo ist 26 ein großer Sitz frei? Weil bei Ferrari ist auf keinen Fall ein Sitz frei. Bei Mercedes ist dann wirklich 26 ein Sitz frei, wenn die den 25 neu belegen müssen. Denn wenn die 25 den Sitz neu belegen und 26 schon wieder einen freien Sitz haben wollen, dann gibt es eine Option, wir beide wissen die Option, die dann ziehen könnten oder anklopfen könnten. Und ich sage, dass die Option wäre dann halt Sebastian Vettel, wo Mercedes anklopfen könnte, wenn die sagen, ey, wir brauchen jemanden wirklich nur für dieses eine Jahr. Du fährst ein Jahr, danach bist du wieder weg. Komm, noch einmal eine Abschiedstournee im so Vettel, zweiterfolgreichster Fahrer, deutscher Fahrer jemals beim erfolgreichsten Rennen, deutschen Rennstall jemals, komm, dreh hier noch deine Abschlussrunden. Weil Aston Martin war auch für dich unwürdig, wissen wir alle. So, das ist die einzige Option, wie 26 ein Sitz bei Mercedes frei werden kann. Ich gehe nicht davon aus, dass Vettel zu Mercedes geht. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass 26 ein Sitz bei Mercedes frei wird. So, wo soll Verstappen dann 26 hin, wenn er nicht mehr bei Red Bull sein will?
Genau, das ist das Problem. Und das nächste Problem, was du auch hast, ist, dass Mercedes ja angeblich voll fokussiert auf Andrea Kimi Antonelli sein soll.
Eben.
Und du setzt ja dann 2026, gut, wenn du die Wahl hast, zwischen einem Antonelli und einem Verstappen, nimmst du einen Verstappen. Ich glaube, die Debatte ist closed.
Dann knallst du lieber einen Russell raus für einen Antonelli. Dann machst du halt das.
Den most overrated Fahrer im Grid.
Ist er nicht.
Oh, herrlich. Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil warum solltest du letztendlich dann zwei oder einen deiner Top-Fahrer dann halt beiseite räumen, weißt du, es ergibt keinen Sinn. Also, so wirklich, ich weiß nicht, ich finde, es ist kein Zeitpunkt in 25 für Verstappen zu wechseln, aber wenn man halt 26 durchgeht, fehlen auch irgendwo so die Optionen, wo er hinwechseln könnte. Das ist schon wieder das Nächste. Also, am realistischsten wäre halt einfach der Verbleib bei Red Bull bis 28.
Ja, also entweder er wechselt jetzt diesen Sommer oder 28 oder gar nicht. So, mehr Optionen sehe ich da nicht. Verstappen wird weder 26 noch 27 wechseln. Also entweder jetzt diesen Sommer, 28, wenn sein Vertrag ausläuft, wenn er sich entscheidet, weiterzumachen. Oder der bleibt sein ganzes Leben oder seine ganze Formel-1-Karriere bei Red Bull. So, der wird mittendrin jetzt nicht wechseln. Jetzt diesen Sommer oder nie. So einfach ist es.
Ich glaub's auch nicht, dass irgendwas anderes groß möglich sein wird. Gut, Verstappen, Mercedes, können wir, glaube ich, abhaken, das Thema. Dann kommen wir zum anderen Punkt, und zwar zu Sergio Perez. Wir gehen nochmal fix zum Teamkollegen. Wir haben ja oft in der letzten Saison darüber gesprochen, dass Perez liefern muss, weil ansonsten sein Vertrag in Gefahr ist und es halt auch nicht reicht, im Qualifying Q2 oder P8 zu erreichen, so nachdem. Im Rennen hat das ja einigermaßen wieder rausgebügelt, aber wir hatten auch echt Paris-Disaster-Moments im letzten Jahr. Jetzt, der Start in Bahrain war okay, war gut im Rennen, im Qualifying war es okay. Also ich denke auf jeden Fall etwas, mit dem man zufrieden sein kann von Paris-Seite aus. Jetzt bloß wichtig, das Ganze die ganze Saison lang konstant durchzuziehen. Und da hat Dr. Helmut Marko was, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, noch ein paar weitere Insights gegeben. Auch da hast du wieder, glaube ich, die Infos zu.
Genau, er hat gesagt, ich zitiere, Perez hat für 2024 noch einen Vertrag, es liegt an ihm. Wenn er in einer ähnlichen Form, wie er die letzten Rennen abgeschlossen hat, fährt, kann man auch ohne weiteres über eine Weiterverlängerung sprechen. Das heißt, man schließt Red Bull intern, beziehungsweise Dr. Helmut Marko, schließt nicht aus, dass Perez seinen Vertrag sogar verlängert. Ich glaube, das war für uns die längste Zeit undenkbar, dass Perez überhaupt noch mal in dieser Konversation für diesen Red Bull-Sitz 2025 drin ist. Du warst ja großer Verfechter davon, dass Perez schon diesen Sommer fliegt.
Oder nach ich habe Sommer gesagt, es kommt drauf an, wie er performt.
Sein wird. Und jetzt wird öffentlich das erste Mal richtig darüber geredet, dass die Chance wirklich da ist, dass Perez nach 24 immer noch in diesem Red Bull sitzt. Es würde mich überraschen, wenn er nach 24 in diesem Red Bull noch sitzt, aber wir haben ja auch schon oft über diesen zweiten Sitz im Red Bull geredet. Und wir sind immer auf diesen Schluss gekommen, es gibt keine richtig überzeugende Option für 25. Und vielleicht bleibst du dann wirklich einfach beim Fahrer, der das Auto kennt, anstatt jetzt irgendwas überhastet zu machen oder irgendeine halbgare Option dir einfach zu holen, die jetzt eh kein großes Upgrade zu Perez wäre. Vielleicht bleibst du dann einfach bei Perez.
Ich denke, es wird sehr davon abhängen, A, wie der Machtkampf zum einen ausgehen wird bei Red Bull, bei Horner und so und Marco. Dann denke ich, zum anderen wird es davon abhängen, wie beide performen. Ich glaube, wir reden hier eh nur von zwei Namen. Und das ist einmal Sergio Perez und Daniel Ricciardo. Ich glaube, und einen anderen Namen brauchen wir nicht mit reinnehmen. Ich denke, das sind so die zwei Key Factors. Ich denke, wenn Ricciardo überragend performt in diesem Alpha Tauri, oder ist ja kein Alpha Tauri mehr, ist ja ein RB oder V-Carb oder wie auch immer man es nennen möchte, dann denke ich, wird Perez schon sehr unter Druck geraten, wenn Perez vor allem nicht jetzt so performt wie in Bahrain über die Saison hinweg. Wenn es dann wieder so Spuren wie von letztem Jahr gibt, wie man so manchmal kannte, dann denke ich, wird es auch für Perez kritisch werden. Sollte das nicht der Fall sein und Perez performt solide, Ricciardo macht jetzt keinen Überflieger da unten, dann denke ich, spricht einer Vertragsverlängerung vielleicht sogar wirklich nichts entgegen. Aber ich denke auch, ultimativ wird das teilweise auf diesen Machtkampf bei Red Bull so ein bisschen hinauslaufen. Wir wissen ja, Dr. Helmut Marko und Christian Horner haben sehr unterschiedliche Meinungen, was Red Bull und vor allem gerade auch V-Carb, RB, AlphaTauri, wie auch immer man sie nennen mag, angeht. Marco war ja immer mehr, der hat sich mehr um das zweite Team gekümmert, mehr um die Jugendfahrer und das Ganze. Und da hat Horner ja immer mehr Einfluss gesucht letztendlich. Und ich denke, wenn Horner das Team verlassen wird, ich denke tatsächlich, dass wir dann gucken müssen, ey, kommt da nicht vielleicht doch von unten ein Ricciardo hoch oder ein Tsunoda? Weil das Ding ist, Horner war ja auch derjenige, der Tsunoda loswerden wollte. Marco wollte ihn ja halten. Also ich kann es nicht einschätzen wirklich, aber ich denke, das wird auch noch einen großen Faktor spielen.
Was ich vorhin auch noch gelesen habe, Tsunoda wurde ja auch gefragt, ey, dieses Hitzköpfige von dir, ist es das vielleicht, weswegen du niemals für Red Bull fahren wirst, sodass Red Bull das immer ein großes Risiko sein würde, dieses Hitzköpfige? Oder er wurde halt gefragt, wie er das sieht. Und dann hat Tsunoda auch gesagt, ja, an diesem Hitzköpfigen arbeite ich. Aber dann sehe ich so mäßig, also dann habe ich auch eine Chance bei Red Bull. Aber klar, dieses Hitzköpfige muss er abschalten. Das heißt, auch er, logischerweise, du fährst bei V-Cup, um irgendwann bei Red Bull zu fahren. Sonst fährst du nicht in
diesem Es gibt keinen anderen Grund, da zu fahren, richtig.
Eben, auch Tsunoda will dahin. Und auch er will sich ins Gespräch bringen. Also oder wird niemals in diesem Red Bull sitzen, es tut mir leid. Dafür hat er einfach viel zu viel Pech, dass der größte Red Bull-Liebling überhaupt sein Teamkollege gerade ist. Aber am Ende wird es wahrscheinlich wirklich auf Perez oder Ricciardo hinauslaufen und auf nichts
das
anderes.
Ist,
und da bin ich gespannt.
Das Ding ist halt, du sagst es schon, dieser Red Bull-Liebling. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich ein kompletter Red Bull-Liebling ist oder ob es mehr, sage ich mal, ein Christian Horner-Liebling ist. Weil man hat ja auch in Drive to Survive, ich weiß, Drive to Survive immer.
Er hat gesagt, Ricciardo ist sein Lieblingsfahrer.
Immer vorsichtig sehen, aber wen meinst du jetzt? Christian Horner?
Ja.
Ja, na, das meine ich ja auch, genau. Dass Christian Horner sehr, ich sag mal, Daniel Ricciardo affin ist, ihn sehr mag. Und ich glaube, dass, wenn Horner diesen Machtkampf gewinnen würde, die Chance auf jeden Fall besser für Daniel Ricciardo stehen würde als andersrum.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Ja. Schön.
Red Bull abgehakt. Dann gehen wir von einem Skandal, den bei Red Bull, zum nächsten Skandal, nämlich den noch weiter oben in der Nahrungskette, was die Formel 1 angeht, nämlich ganz oben in der Nahrungskette. Wir gehen zur FIA, wir gehen zum FIA-Präsidenten Ben Sulayem. Und der hat.
Es ist auch ein bisschen komisch, dass wir immer mehr von diesen Themen jetzt haben. Ne? Ich sag, Abu Dhabi 21. Da wurde auch mit einem Rennergebnis, sage ich mal, ja, es wurde manipuliert. Und jetzt kommen die News raus, dass 2023 auch wieder was manipuliert wurde. Speziell geht es um Jeddah. Und zwar um das Podium in Jeddah von Fernando Alonso. Wir haben gerade vor der Aufnahme schon drüber gesprochen. Du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen, Perke, was wir beredet hatten.
Genau, quasi hatte Fernando Alonso eine Zeitstrafe. Und Ben Sulayem hat interveniert, der hat alles dafür probiert, dass diese Zeitstrafe, diese 10-Sekunden Zeitstrafe, die Alonso bekommen hat, irgendwie nicht da sein wird. Dass die Zeitstrafe einfach weg ist, dass die zurückgenommen wird. Und am Ende wurde diese Zeitstrafe auch zurückgenommen. Fernando Alonso stand auf dem Podium in Jeddah. Ist klar, wurde argumentiert, es gab diese Argumentation, bla bla bla, schon andere Leute hatten sowas und da wurde es nie bestraft. Und so hat dann Aston Martin und auch Alonso argumentiert. Aber letztendlich war Ben Sulayem der gesagt hat, ey, nehmt mal die Zeitstrafe von Alonso weg. Und das hat man dann auch gemacht. Und auch Vegas. Bei Vegas hat sich Ben Sulayem auch sehr eingemischt. Er hat nämlich, er hat verlangt, dass man der Rennstrecke in Vegas die Freigabe vom Weltverband verweigert, dass man nicht in Vegas fahren darf, aber er hatte gar keine richtigen Gründe. Der wollte einfach nicht da fahren, der hatte keine plausiblen Gründe und deswegen sind wir auch in Vegas gefahren. Aber Ben Sulayem versucht offensichtlich, und es klappt auch offensichtlich einige Male, seine Macht sehr einzusetzen, um andere einzuschüchtern, oder nicht einzuschüchtern, aber um einfach das zu bekommen, was er bekommen möchte.
Ja, was ich auch sehr interessant an Vegas finde, jetzt in dem Bezug, Formel 1, Liberty Media, hat selber Millionen in dieses Projekt gesteckt, in dieses Vegas-Projekt, dass das, also wir reden hier nicht von 1-2 Millionen, die haben da richtig hart rein investiert, wir reden hier dreistelliger Millionenbereich, dass dieses Projekt einfach funktioniert und die Formel 1 da fährt, eben dass man dieses grandest spectacle of them all hat, diese größte Show von allen, und die haben hardcore rein investiert, dass dieses Event stattfindet und klappt und wirklich gut am Laufen ist, und jetzt zu hören, dass der FIA-Präsident keinen Bock darauf hatte und das eigentlich verhindern wollte, es ist auch so ironisch irgendwo dann in dem Bezug.
Das ist wirklich wild. Die Ethikkommission ermittelt jetzt auch gegen ihn. Wie ich gerade sehe, soll in 4 bis 6 Wochen irgendwie ein Ergebnis mit einem Ergebnis zu rechnen sein. Also wir müssen uns auf jeden Fall noch gedulden, was das angeht. Wir können bis
dahin, da können ja noch ein paar Race-Results manipuliert werden.
Da können noch einige manipuliert werden in den 1,5 Monaten. Die wir bis dahin noch haben, da haben wir bestimmt noch 3-4 Rennen.
Naja.
Wirklich, in 2 Wochen das Rennen in Australien. Es graut mir jedes Mal davor, wenn ich denke, dass wir um 5 da aufstehen müssen, um Formel 1 zu gucken, weil das Rennen um 5 Uhr sein wird.
So, das Ding ist, für dich geht's ja noch, Perke, weißt du? Für dich geht's ja noch. Ich muss ja immer noch die ganzen Videos zu den Training-Highlights und sowas machen, was dann gefühlt 3 Uhr nachts oder so ist.
Ich muss mal lochen gehen, ja. Freitag, freies Training. Ich guck mir das an und gehe dann mal lochen, ja. Was soll das denn hier? Ich gehe noch richtig arbeiten.
Praktikum muss.
Ich gehe noch richtig arbeiten, ja.
So. So viel zu dem Skandal rund um den FIA-Präsidenten. Pecke, ich würde sagen, wir schauen uns noch ein Thema an, bevor wir dann zur tatsächlichen Pre-Weekend-Show zu Jeddah kommen. Und zwar, wir haben über Alpine gesprochen, dass bei Alpine so ein bisschen die Hütte am Brennen ist. Gerade jetzt mit dem Abgang von 2 wichtigen Leuten aus der Entwicklung. Jetzt ist noch wer gegangen, ne?
Bob Bell. Genau, Bob Bell ist gegangen. Er war jetzt niemand Großes bei Alpine. Er ist nur ein Berater gewesen, der eh nicht wirklich viel Einfluss hatte aufs Team. Aber trotzdem passt es zum generellen Bild von Alpine, das man gerade hat in der Öffentlichkeit, dass selbst eine in Anführungszeichen unwichtige Personalie, dass die auch sich aus dem Staub macht. Jeder macht sich da aus dem Staub. Bob Bell ist jetzt zu Aston Martin gegangen und hat da eine richtig bedeutende Rolle bekommen. Er wird nämlich technischer Leiter. Das heißt, er ist sowas zwischen Mike Craig, dem Teamchef, und den verschiedenen, zwischen dem technischen Direktor und so weiter, weil bei Aston Martin ist es ja so aufgebaut, man hat den Teamchef und dann hat man 3 verschiedene Departments, sag ich mal, oder Abteilungen, und jeweils der Chef dieser Abteilung bildet dann das 2. Glied hinter Mike Craig. Und Bob Bell wurde jetzt angestellt, um diese 3, um dieses 2. Glied, um die 2. Reihe nochmal zu überwachen. Quasi, er gliedert sich direkt hinter Mike Craig ein. Und von einer unwichtigen Rolle bei Alpine zu einer unfassbar wichtigen Rolle zu Aston Martin. Ich finde es einfach, das ist einfach, die Situationskomik ist mal wieder perfekt.
Was ein Karriereweg, würde ich mal sagen, ne?
Das
was ein
Karriereweg.
Ich finde es auch schön, Perke, wie wir so Bob Bell gesagt haben, so richtig überzeugt und motiviert, als hätten wir irgendeine Ahnung, wer dieser Typ tatsächlich eigentlich wäre und wie er aussieht.
Ich hab den Namen vor einer halben Stunde das erste Mal gelesen, oder kurz vor der Folge, ja, das ist richtig. Ich weiß aber, wie er aussieht, denn in dem Bericht, den ich offen hatte, war ein Bild von ihm. Deswegen weiß ich, wie er aussieht.
Ich finde das nur so schön. Wir haben das so richtig schön confident rübergebracht. Also, als wüssten wir hier, keine Ahnung, als ob das Christian Horner wäre, hätten wir so Bob Bell. Ja, wer kennt ihn nicht? Bob Bell.
Ja, also auch jeder wissen müsste, wer das ist. Und wer nicht weiß, wer Bob Bell ist, ist kein richtiger Formel-1-Fan. Aber man könnte ihn natürlich kennen. Er war auch mal technischer Direktor bei Mercedes. 2011 bis 2013 zum Beispiel. Also das ist nicht das erste Mal, dass er eine große Rolle hat. Er war auch mal Teamchef bei Renault. Boah, was ich hier alles on the fly gerade nachlese, das ist ja tatsächlich Nachfolger von Flavio Briatore, nachdem er nach dem Crashgate bei Renault rausgeflogen ist. Das heißt, Bob Bell war da direkt danach da. Also er hat schon einige große Rollen in der Formel 1 bekleidet und jetzt bekommt er eine neue große Rolle bei Aston Martin.
Na, das sei ihm doch gegönnt. So, Perke.
Auf jeden Fall.
News, Drama, Skandale, alles abgehakt. Kommen wir zum eigentlichen Titel der Episode, zur Pre-Weekend-Show für Jeddah. Vorab, wer fährt dieses Wochenende? Recht interessant, Formel 1, Formel 2 und F1 Academy. Jawohl. Formel 3 ist meines Wissens nach nicht dabei. Ich hatte es, glaube ich, vorhin nachgeguckt. Let me quickly double check. Du kannst ja schon mal ein bisschen weiter labern, um die Zeit zu füllen.
F1 Academy werde ich mir tatsächlich, wenn ich
Zeit obfolge. Nee, nur Formel 1 und Formel 2 und F1 Academy.
Zeit finden wird wild. Wir haben den Samstag gerade, haben wir vollgepackt mit privaten Unternehmungen. Natürlich gucken wir uns das Formel 1-Rennen trotzdem an. All das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Aber
ja.
Ich glaube,
ich werde gucken. Happy Hour. Ein paar Drinks holen.
Happy Hour. Happy Hour geht.
Happy dann Hour.
aber
15 bis 17 Uhr und 18 Uhr ist Rennen.
Das wird lustig.
Das wird eine gute Happy Hour.
Das wird eine gute Happy Hour und das wird ein unfassbar gutes Formel-1-Rennen danach, glaube ich.
Oh ja.
Jedenfalls, ich denke, ich werde trotzdem gucken, gerade, obwohl Freitag bin ich auch arbeiten, aber ich werde gucken, was ich gucken kann. Dadurch, dass das ja in Jeddah ist, ist das ja alles relativ spät am Tag, sage ich mal. Deswegen fürs arbeitende Volk oder für Schüler oder was auch immer, kann man das eigentlich relativ entspannt das meiste noch gucken, weil, wie gesagt, das ist eher abends, was da abgeht, zum Beispiel Qualifying in der Formel 1 auch 18 Uhr, Rennen 18 Uhr. Das ist ganz einfach zugänglich einfach eigentlich für uns, was ich mag, was ich gut finde, sage ich mal.
Zu ja, schöne ja, Zeit. Ja. Also ich kann jetzt mal gucken. Wir haben am Donnerstag haben wir Formel 2 Practice um 10.55 Uhr, dann Formel 1 Academy um 12.05 Uhr Practice. Dann haben wir F1 Practice 14.30 Uhr. Dann haben wir F2 Qualifying um 16 Uhr. F1 Practice 2 um 18 Uhr. Und dann Formula 1 Academy Qualifying um 19.30 Uhr. Wir packen auch nochmal, ich lese jetzt mal schnell nur vor, wir packen dann auch nochmal eine Liste auf unseren Social Media Insta-Account. Freitag Formula 1 Academy Rennen 1 um 13.10 Uhr. FP3 der F1 um 14.30 Uhr, 16.10 Uhr. Sprintrennen der Formel 2. Und dann 18 Uhr Formel 1 Qualifying am Freitag. Und am Samstag haben wir F1 Academy 13.05 Uhr, Rennen 2. Formel 2 Feature Race 14.25 Uhr. Dann F1 Kids um 17.50 Uhr, was auch immer das ist. Und F1 Race um 18 Uhr.
Ich glaube, geht F1 Kids, F1 Kids auch sehr, sehr lang, wa? 10 Minuten. Na, immerhin.
Ich glaube, F1 Kids Minuten. Ist bloß diese Special Show oder diese Art, wie das Rennen übertragen wird, wo dann so alles ein bisschen lockerer erklärt ist und sowas.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ich glaube, da hatte ich mal was zu gesehen gehabt.
Wahrscheinlich schon. Aber Jeddah auch an sich eine sehr interessante Strecke. Die drittlängste ja. Strecke, die wir im ganzen Kalender haben, nach Spa definitiv. Und nach Vegas, ist der schnellste Stadtkurs, den wir haben, mit durchschnittlich ungefähr 250 km/h, die gefahren werden. Das heißt im Durchschnitt durchgehend 250 km/h, was natürlich krass ist. Der Top-Speed-Engineer, der gefahren wurde, das waren 336 km/h. Boah, jetzt komme ich ja aber wirklich mit Daten an.
Jetzt kommst du mit Fakten, das ist ja verrückt.
336 km/h war der Top-Speed damals von Kimi Räikkönen erreicht, was ich auch faszinierend finde, dass Kimi Räikkönen den erreicht hat. Aber ist eine spannende Strecke. Man hat Überholmöglichkeiten, besonders Kurve 1 natürlich oder die letzte Kurve, wo man gut überholen kann. Man hat 3 DRS-Zonen, 2 DRS-Zonen. Wie viel hat man?
Man hat 3 Ursprünge, nee, warte mal, Straight, Mittelsektor 3 und man hatte 4 zwischenzeitlich.
Dann hat man
4 waren damals 2021 zur Eröffnung geplant. Das war ja, du gehst ja durch den ersten Sektor durch diese ganzen Kurven. Jawohl. Und dann gab es in diese leicht gebankte Kurve am Ende vom Circuit, von Turn 1, da gab es mal eine DRS-Zone. Dann gibt es im Mittelsektor eine, dann gibt es eine lange, das ist mit der Kurve, wo du dann durch die Schnelle kommst und dann Startziel ist noch eine. Also es gab 4, inzwischen gibt es nur noch 3.
Ja, auf jeden Fall. Schnelle Strecke, 50 Runden fahren wir. Es wird für die Wettfreunde, Max Verstappen hat eine 1-2er-Quote, lohnt sich nicht, macht es nicht. Max Verstappen wird sowieso gewinnen. 1-2er-Quote lohnt sich überhaupt nicht mehr zu nehmen. Dann nehmt lieber das Qualifying für Max Verstappen mit, das hat eine 2er-Quote knapp. Aber
generell, ist auch gut, also ist auch riskant, also 2er-Quote.
Ja, ich würde sagen, da ist Ferrari schon noch im Mix drin, für die Pole besonders. Gerade so ein Leclerc, was ein Leclerc machen kann auf eine Runde, ist ja, denke ich, jedem bekannt. Aber es wird eine spannende Strecke, gerade, wir haben es gesagt, eine sehr, sehr schnelle Strecke. Das heißt, Motorleistung wird belohnt auf diesem Stadtkurs. Das heißt, Alpine wird es nicht besser haben als in Bahrain. Das wird noch schlimmer wahrscheinlich als in Bahrain, wenn das überhaupt möglich ist, noch schlimmer als im ersten Rennen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob Haas da so gut aussehen wird wie am ersten Wochenende, aber da haben wir schon gedacht, ob das was wird, weiß ich nicht. Und sie haben uns eines Besseren belehrt, sag ich mal.
Ja, ich glaube, Haas wird so wieder so etwas Ungewisses haben. Du weißt nicht, wie gut es wird oder wie schlecht es wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was sich da so entwickelt. Dann, Perke, ich habe natürlich auch noch jetzt, wo du die ganzen Fakten rausgehauen hast, habe ich jetzt noch mal schnell die Wetter-App geöffnet.
Das ist doch
und
schön.
Und zwar, Jeddah, Voraussage für morgen haben wir einmal 19 bis 31 Grad.
Also, ich wollte gerade sagen, morgen ist Donnerstag,
0% da fahren Regenchance. Aber wir fahren
ja,
tatsächlich.
Wir fahren ja, das haben wir auch vorhin ordentlich besprochen.
Ja. Habe ich schon wieder selbst verdrängt. Also 19 bis 31 Grad, 0% Chance auf Regen. Dann am Freitag haben wir 18 bis 30 Grad, 0% Chance Regen. Und dann am Samstag haben wir 16 bis 32 Grad, 0% Chance auf Regen. So, das Rennen, was war's?
32 Grad.
18 Uhr ist das Rennen.
18 Uhr ist das Rennen, genau.
18 Uhr haben wir noch voraussichtlich 28 Grad. Und um 20 Uhr sollten das nur noch 25 sein, also 3 Grad weniger. Das heißt, wird ein schönes, angenehmes Rennen werden, denke ich
mal. 28 Grad, kein Regen. Ich wär gern da dieses Wochenende, glaube ich. Ich wäre gern da. Weil gestern war ich ja warm, aber heute war ja schon wieder arschkalt draußen. Warst du heute draußen?
Ich war heute draußen, weil das Ding arschkalt. Ist, bei uns sah es so richtig herrlich aus. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe so rausgeguckt, dachte mir, oh mein Gott, es sieht so angenehm warm draußen. Habe die Tür zum Balkon aufgemacht, bin auf den Balkon rausgegangen, habe mir gedacht, was ist das denn gerade für eine Verarsche? Es sieht so richtig warm aus draußen und ich komme raus und es sind maximal 5 Grad gefühlt.
Ja, gestern sah es warm aus und es war auch warm. Na gut, ich weiß nicht, bei dir sah es warm aus. Ich bin heute früh aufgewacht und dachte mir schon, boah, das sieht kalt aus draußen. Und es war kalt. wie viel Kilometer Luftlinie wir voneinander entfernt sind, aber dass das Wetter da so anders aussieht, finde ich faszinierend. Aber ja, kalt war ich hier. In Jeddah ist nicht kalt. Das wird die Reifenleute natürlich freuen, nicht freuen. Von Team zu Team wahrscheinlich unterschiedlich. Manche hätten es gern wahrscheinlich kälter, manche wärmer. Ich glaube, Haas hätte es gern kälter, weil sie damit am besten umgehen können.
Aber der Reifenverschleiß ist ja gar nicht mehr so ein großes Problem.
Der Reifenverschleiß ist nicht mehr das Problem. Ja, aber trotzdem.
So, Perke. Dann kommen wir zu unseren Predictions fürs Wochenende. Fangen wir mit dem Qualifying an.
Ja, ich würde mal sagen, anfangen, weil du ja letzte Woche angefangen hast.
Dann fang du mal an.
Und zwar packe ich im Qualifying. Jetzt halte ich fest. Ich packe Max Verstappen auf 1.
Oh, ich sag's mal so, ich auch.
Boah, dann packe ich Charles Leclerc auf die 2.
Charles Leclerc steht bei mir auch auf 2 und dann Carlos Sainz bei mir auf der 3.
Bei mir steht Checo auf 3. Weil das ist so ein. Gut. Das ist wieder. Das ist hier ein.
Das ist wieder Street Circuit halt, ne?
Street Circuit in einem Land, wo Menschenrechte so in Klammern geschrieben werden, da ist Checo eigentlich immer gut in solchen Ländern.
Stimmt, deswegen, in Baku ist es ja auch so.
Ja, in solchen Ländern ist Checo irgendwie immer gut, deswegen packe ich Checo da mit rein.
Okay. So, dann Rennen.
Ja, Max Verstappen auf 1, wa?
Ja, würde ich mich halt anschließen, ne? Wenn es sein dann, muss. Dann packe ich tatsächlich Carlos Sainz auf 2 und Checo Perez auf 3.
Ich mache einen Doppelsieg von Red Bull draus mit Checo auf 2 und. Ja, ich wollte eigentlich auch Sainz jetzt auf 3 packen. Ach, das mache ich auch einfach. Ist mir egal, das mache ich jetzt auch einfach.
Sainz auf 3. So, dann größte Enttäuschung dieses Wochenende. Boah, Alpine kannst du ja eigentlich gefühlt nicht mehr sagen.
Die können nicht mehr enttäuschen. Nee. Die größte Enttäuschung, jetzt halte ich fest, die größte Enttäuschung wird Charles Leclerc. Der wird P2 im Qualifying holen und irgendwas wird mächtig schiefgehen im Rennen. Charles Leclerc wird die größte Enttäuschung, zumindest des Samstags.
Ich sag McLaren.
Okay.
Ich glaube, McLaren wird dieses Rennen nur fünfte Kraft sein.
Boah, fünfte?
Also ich denke, Aston Martin wird auf jeden Fall besser sein als McLaren dieses Wochenende. Keine Ahnung.
Okay.
Ist so ein Gefühl, Bauchgefühl.
Ganz Aston Martin oder ein Aston Martin?
I prefer not to speak.
Okay, haben wir das auch geklärt.
Und größte Enttäuschung, Überraschung, nicht Enttäuschung, hatten wir ja gerade. Boah, das ist schwierig. Alpine holt P17 und 18.
Na Mensch, das wäre doch mal was.
Nico Hülkenberg.
Okay, holt er Punkte?
Er holt mindestens P12.
Okay. Ist das noch so überraschend? Ich meine, in Bahrain hat es ja Magnussen auch mit einem P12 geschafft. Ist das dann überraschend, wenn der bessere Fahrer das gleiche Ergebnis schafft?
Ja, dann sagen wir P11.
Dankeschön. Konnte ich dich nochmal schön hochbaten, ist das schön. Genau so habe ich es geplant.
So vergepasst bei dir.
Bei mir. Mhm. Boah, ich wollte gerade was sagen, wofür, habe ich mir selbst nicht geglaubt. Ich wollte kurz sagen, Stroll wird vor Alonso das Rennen beenden, aber da dachte ich mir, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Überleg mal, das passiert jetzt und ich sage so, auf gar keinen Fall. Das wäre es jetzt natürlich.
Das wäre jetzt natürlich mal wieder ein bisschen Karma, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich sage, ein Steak-Auto holt Punkte.
Oh, das ist
wirklich, oder ein Punkt.
Das ist
bold. Oder ein Punkt reicht mir da. Ein Steak-Auto holt einen Punkt.
Okay. Bin ich gespannt drauf. Klingt nach einer wilden Prediction. Bin ich sehr gespannt drauf.
Das ist eine sehr wilde Prediction, die ich selbst nicht glaube.
Oh Mann. Gut, dann würde ich sagen, alle, die gerade zuhören über Spotify, ihr könnt jetzt mal in den Q&A-Tab runterschauen und eure wildeste Predictions eure wildeste Prediction für diesen Grand Prix reinhauen. Muss jetzt nicht unbedingt Platzierung sein, kann auch sowas sein wie Stakehold-Punkte oder was auch immer. Lasst es uns gerne wissen. Es würde uns interessieren. Dann können wir mal nach dem Wochenende beziehungsweise am Sonntag in der Post-Weekend-Show so durchgehen, was davon tatsächlich eingetroffen ist. Von den ganzen Predictions hier unter der Episode. Und falls euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns sehr weiter. In dem Sinne möchte ich mich auch gleich nochmal bedanken für 500 Bewertungen auf Spotify. Es ist irre. Dieser Podcast existiert noch nicht mal ein Jahr. Seit einem Dreivierteljahr oder so hören wirklich Leute aktiv zu. Und wir haben jetzt schon 500 Bewertungen erreicht. Es ist verrückt. Danke an jeden, der uns bewertet hat. Auch danke nochmal an jeden, der eine 5-Sterne-Bewertung da gelassen hat. Wir wissen es sehr zu schätzen und in dem Sinne, viel Spaß beim Wochenende. Wir hören uns am Sonntag wieder. Jetzt wollte ich gerade, musste ich kurz überlegen. Das ist der Sonntag. dann hören wir uns wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin und rein. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.